Zwei schließen einen Vertrag, schreiben rein, was der eine dem anderen und der andere dem einen verspricht. Aber sei Verlässlichkeit, sei Brauchbarkeit, hat der Vertrag dadurch, dass man mit dem Vertragspapier zu jedem Zivilgericht laufen kann und sagen kann, der andere erfüllt seine Vertragspflichten nicht. Und dann kommt der Staat und stellt seine Gewalt zur Verfügung. Nicht für einen Vertragspartner, nicht für einen anderen Vertragspartner, sondern für einen Vertrag. Der Staat mit seiner Macht erzwingt nämlich nicht nur die Einhaltung des Versprochenen, sondern der Staat mit seiner Macht, der Richter, ist auch der letzte und entscheidende Interpret dessen, was überhaupt vereinbart worden ist. Denn es liegt ja in der Natur der Sache. Zwei versprechen sich Dienste, keiner will den Dienst, jeder will den Dienst des anderen. Kaum ist es passiert, sagt einer, na so habe ich das nicht gemeint. Das habe ich nicht versprechen wollen. Ist auch klar, das ist ja die Weise, wie man sagt, ich bin vertragstreu, aber ich will den, aber den Preis zahle ich nicht. Und deswegen gibt es den Richter, der den Vertrag interpretiert und verbindlich festlegt, was die in Wahrheit vereinbart haben. Also was heißt schon in Wahrheit? In Wahrheit halt, weil es der Richter festlegt und weil das gilt, ist es das, was in Wahrheit vereinbart worden ist. Was die gemeint haben, dass sie vereinbaren, ist am Schluss ganz gleichgültig. Nur mit einer überlegenen Gewalt funktioniert also die Bindung der beiden Willen. Dazu war mal Exkurs in den inländischen Vertrag nötig. Denn jetzt sind wir ja wieder beim Thema, denn Verträge zwischen Staaten sind was ganz Eigentümliches. Auch da lässt sich der eine und der andere aufeinander ein. Jeder verspricht was, weil er eine Leistung der Gegenseite will. Und jeder kann die Leistung, die er selber bringt, nicht leiden, aber die Leistung der Gegenseite schon. Da gibt es den Richter nicht, der drüber sitzt und sagt, was eigentlich vereinbart worden ist. Und den Richter nicht, der die Vertragserfüllung erzwingt. Jetzt will jeder der beiden Partner im Vertragsverhältnis nicht nur Partei sein, die den Vertrag mal abgeschlossen hat aus ihrem Interesse, sondern jede der beiden Seiten beansprucht auch noch Richter und Erzwinger der Vertragspflicht auf der anderen Seite zu sein. Sofort ist jeder Vertrag zwischen Staaten eine Hoheitsangelegenheit. Wer kann gegenüber dem anderen der Garant des Vertrages sein? Und da merkt man, jetzt haben wir den Übergang zum Beherrschungswillen zwischen den Staaten. Bisher hatten wir ja bloß den Benutzungswillen. Einer will den anderen nutzen. Das Territorium, die Kaufkraft dort und so weiter. Jetzt haben wir, weil die Nutzung ein Willensverhältnis, ein Genehmigungsverhältnis von zwei Souveränen ist, will jeder die Pflicht des anderen gleich mitdefinieren. Und der Interpret dessen sein, was die eine wie die andere, wozu die eine wie die andere Seite verpflichtet ist. Und da haben wir den Übergang ins Kontroll- und Herrschaftsinteresse zwischen Staaten. Den Übergang, von dem das nächste Mal die Rede sein soll. Den Übergang zum Kontrollbedürfnis, den Gegenstand, von dem das nächste Mal die Rede sein soll. Also damit mache ich erstmal Schluss. Ich bin mir im Klaren darüber, dass das ein Vortrag war, der mehr den Charakter einer Vorlesung hatte als normal und weniger geeignet ist zum Diskutieren. Es kam heute bloß darauf an zu sagen, wo kommen eigentlich die Gegensätze der Staaten her, wenn sie wechselseitig in einen Geschäftsverkehr einbilden, wo doch tatsächlich gekauft und bezahlt wird. Wo keiner irgendwem was raubweise, diebstahlsmäßig wegnimmt. Wo kommen die Gegensätze her? Das war jetzt Konkurrenz um Wachstum, Konkurrenz um Geldaneignung, Konkurrenz um Weltgeld, Konkurrenz um die Geldqualität von nationalen Währungen. Und darin steckt alles, bis hin zur Beseitigung des anderen Souveräns als Finanzmacht. Und das habe ich jetzt nicht gemacht vorhin, aber wenn man jetzt mal einen schnellen Blick in die Welt wirft, diese Aufteilung in Gelder, die bloß noch Lokalgelder sind und Geld, das Weltgeld ist, ist inzwischen unglaublich weit gediehen. Es gibt den Dollar, es gibt den Yen. Die Europäer mussten schon alle zusammenlegen, damit sie auch noch mal so ein Ding hinkriegen. Und sonst eigentlich nichts mehr. Da gibt es so Randwährungen wie den Schweizer Franken oder das britische Pfund, die auch noch als Teil dieses größeren Westzeugs gewisses Gewicht haben. Und ansonsten ist alles andere nur noch Währungen, die zu schauen haben, dass sie sich irgendwie brauchbar austauschen gegen die Großen. Und die Großen sind das wahre Geld der Welt. In ihnen finden die großen Börsenumsätze, in ihnen finden die großen Finanzanlagen und so weiter statt. Also diese Scheidung der Staatenwelt ist gelungen durch den Gebrauch, durch den grenzüberschreitenden kapitalistischen Geschäftsverkehr. Also die Frage war, die kann man sicherhin nicht hören können, die Frage war, gilt es jetzt für chinesisches und russisches Geld auch? Würde ich so eingehen drauf? Diese Gelder, vielleicht muss man sie sogar gesondert behandeln, die beiden, diese Gelder kämpfen drum, dass das für sie nicht gilt. Denkt man mal, was Russland betrifft, knapp 10 Jahre zurück. Da hat der Jelzin regiert und da war eine durchgängige Dollarisierung der russischen Wirtschaft. Da hat der Dollar die einheimische Währung schon voll verdrängt gehabt. Gut, jetzt war Putins, und da muss man wirklich sagen, da war dann der Tschetschenienkrieg, dieses weiteren Zerfall der Staatsmacht lassen wir nicht mehr zu. Dann der, was im Westen ja immer vermerkt wird, der sehr unfeine Krieg gegen die Oligarchen. Also die Unterwerfung des Kapitals unter die Staatsmacht. Denn da drüben, da haben große Kapitalisten, also große Besitzer großer Vermögen, sich die Staatsmacht zum Mittel gemacht und nicht die Staatsmacht sich das Kapital untergeordnet gehabt. Also diese Zerschlagung von Jukos, diese Inhaftierung und Verurteilung von dem Horodkowski, das hat dort die Unterwerfung des Kapitals unter den Staat durchgesetzt. Und mit diesen sehr gewaltsamen Maßnahmen hat Russland erstmal die Hoheit wiederhergestellt, damit überhaupt im Inland die Geltung seines Geldes und damit das Inland seinen Geld als den Spielraum dieses Geldes zurückerobert. So weit, so gut. Weltwährung ist der Rubel keineswegs. Er möchte es gern werden, indem die Russen Angebote machen, man könnte Energiegeschäfte in ihrer Währung abwickeln und damit vielleicht irgendwelchen Partnern anbieten, sie könnten günstiger fahren als mit dem Dollar, als der allgemeine Ölwert. Bei den Chinesen will ich die Geschichte andersrum ansetzen und sagen, da sieht man was anderes. Da sieht man nämlich, was es alles braucht für eine Lokalwährung, um den Rang einer Weltwährung langsam Schritt für Schritt sich anzueignen. In der Hinsicht machen die Chinesen eine Karriere nach, wiederholen einen Karriereweg, den vor ihnen unter anderem die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen sind. Da muss man ewig lang Exportüberschüsse einfahren. Und also Nachfrage nach dem Yen stiften. Und dann ist er noch lang keine Weltwährung. Ja, China hat Wachstumsraten, die sind exorbitant. China hat Exportüberschüsse, die sind riesig. Und über ein Jahrzehnt nunmehr. Und immerzu muss der Geldüberschuss eingefahren werden und noch nicht einmal in Yen, sondern in Dollar. Noch ist der Yen so wenig Weltwährung, dass er... Ach Gott, ja, Yen ist der Japaner. Yuan oder Renminbi heißt der chinesische. Yuan, ne? Yuan. Immerzu müssen Exportüberschüsse eingefahren werden, war meine Rede. Und noch nicht einmal in der heimischen Währung, sondern da müssen Devisenschätze ausgerechnet in der Währung des Handelspartners angelegt werden. Inzwischen 1 Billiarde Dollar. Unglaubliche Geldsummen fremden Geldes, um sozusagen eine Devisenreserve zu haben, um beweisen zu können, dass man den Yuan, wenn man den will, in gutes Geld jederzeit austauschen kann. Also ein Land, das Devisenreserven in hohem Umfang anlegt, liefert damit den Beweis, dass es sich sicher ist, dass die eigene Währung als eigene noch keineswegs das Vertrauen der Geldbesitzer auf dem Globus errungen hat. Dass man diesem Vertrauen nachhelfen muss, indem man sagen, beweisen können muss, wenn du mein Geld nicht mehr willst, ich kann dir jederzeit anderes dafür geben. Nur dann ist die chinesische Währung auch als Handelswährung zu gebrauchen. Erst wenn eine Währung so viel Interesse an sich stiftet, dass andere sagen, ich will deine Währung, auch wenn du keinen Dollar in der Hinterhand hast, Bedarf nach deinem Geld gibt es jederzeit, ganz unabhängig davon, ob du es umtauschen kannst in die etablierten Weltwährungen. Erst dann hat ein Geld sich so etabliert durch Warenexport und Kapitalexport, dass es selbst Weltgeld ist und nicht mehr Weltgeldqualität durch die Austauschfähigkeit in anderes Weltgeld zu beweisen hat. Die Chinesen sehen sich selber noch keineswegs an diesem Punkt. Sonst würden sie nämlich das ewige Aufhäufen von Dollar auch mal wieder lassen. Denn da gilt ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ewige Aufhäufen von Dollar hat ja von der Chinesenseite aus, von den Chinesen aus die Seite, dass sie den Dollar damit immer zu stärken als Weltgeld. Sie kreditieren doch mit ihren Handelsüberschüssen, kreditieren sie die Zettel der Amis, nach denen überhaupt keine adäquate Nachfrage mehr besteht. Oder anders ausgedrückt, die Nachfrage übt die chinesische Nationalbank aus. Den Ausgleich der Nachfrage stiftet die chinesische Nationalbank mit ihrer Schatzbildnerei. Insofern ärgert es natürlich auch die Währungshüter einer Währung, die Weltgeld sein will, wenn sie Weltgeld immer bloß sein kann, indem sie die Weltgeldqualität des Konkurrenten vergrößert. Der entscheidende Schritt ist der, den die Deutsche Bundesbank 1969 bis 1974 gemacht hat. Der Beschluss, zu diesem Preis kaufen wir die Dollars nicht mehr auf. Das ist die Entdeckung. Nach unserer Währung gibt es ja eine Nachfrage, ganz unabhängig davon, ob wir und in welchem Umfang wir Dollar besitzen. Das ist der Einstieg in, rechnet mit meinem Geld für sich und nicht mit meinem Geld als einem Statthalter von Dollar. Insofern, das ist nicht gesagt mit der ganzen Regel, dass es eine Nation nicht schaffen kann, in den Weltgeldrang aufzusteigen mit der eigenen Währung, den sie erstmal noch nicht hat. Aber wenn wir uns die Welt anschauen und gerade China als Beispiel nehmen, muss man sagen, da sieht man, was alles dazugehört. 1 Milliarde Menschen kommandieren. 500 Millionen an Billigstarbeit bringen und damit dem Weltmarkt lauter umschlagbare Billigangebote machen. Das braucht es, damit ein Land tatsächlich die Perspektive sich eröffnet, einer etablierten Weltwährung wie dem Dollar oder dem Euro Konkurrenz zu machen. Drunter geht es sowieso nicht. Also in der Hinsicht ist die Verteilung von Finanzsouveränität zwischen den Staaten schon eine ganz schön feste Angelegenheit. Ein anderes Beispiel dafür ist umgekehrt Japan. Die haben ihrer Währung durch das spezielle Verhältnis zu den Amerikanern eine gewisse Festigkeit verliehen, und haben mit ihrer Währung, ich glaube jetzt bald 20 Jahre Deflation überstanden, ohne dass die Finanzsysteme des Landes zusammengebrochen werden. Sie konnten sich immer weiter, immer neu in eigener Währung verschulden. So viel geht immerhin auch, wenn man eine Weltwährung hat. So viel Unabhängigkeit vom erfolgreichen Tagesgeschäft kriegt ein Land mit einer etablierten Weltwährung tatsächlich hin. Auf Dauer kann man natürlich nicht immer nur Misserfolge haben. Das geht nicht. Gut, Nachtrag und Schluss. Heute ist die Rede von Globalisierung. Und es sagt eines, nämlich, ich habe vorhin alle meine Beispiele immer praktisch an bilateralen Verhältnissen entwickelt. Ein Land eröffnet den Geschäftsverkehr zu einem anderen, das andere öffnet seine Grenzen und lässt Handel und Wandel zu, etc. Heutzutage, das ist natürlich ein Bild und eigentlich eine totale Vereinfachung gegenüber den heutigen Verhältnissen. Heutzutage ist der Kapitalismus global. Staaten haben nicht sich gegenüber einem anderen Land geöffnet, sondern alle gegenüber allen. Die Weltgeldmächte lassen ihr Geld überall auf dem Globus sich vermehren. Das hat aber auf der anderen Seite auch die Konsequenz, sie hängen mit ihrem Geld und dem Wert ihres Geldes davon ab, dass das überall auf dem Globus funktioniert. Deutsche Geldmacht oder europäische Geldmacht ist jetzt verletzbar, nicht nur durch eine schlechte Konjunktur in Europa, sondern tatsächlich auch durch einen Kollaps Südamerikas. Die haben die ganze Welt zum Spielfeld ihrer Währungen gemacht und zum Mittel der Expansion ihrer Finanzmacht. Das heißt, sie brauchen auch das kapitalistische Geschäft überall. Diese Öffnung, diese globale Öffnung, hat einerseits dem Kapitalismus Wachstumspotenzen eröffnet, an die hätte man vorher nicht gedacht. Das war sozusagen das progressive Element der amerikanischen Weltordnung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat man nicht gedacht, dass der Kapitalismus solche Wachstumsraten auf Dauer, auf längere Perioden hinbringt. Das ja, aber auf der anderen Seite haben sie jetzt ein globales Geschäftsgebaren und eine Größenordnung von Kapital, wo wiederum die großen Firmen, die ganze Welt brauchen, um ihre Umschlagsbewegung, um ihre Akkumulation weiterzutreiben. Deswegen ist die Wirtschaftsordnung jetzt kein bilaterales Verhältnis mehr, sondern ein globales Ding. Eine Weltwirtschaft braucht eine Weltbeherrschung, damit die gewaltmäßige Garantie des Geschäftsverkehrs auch zuverlässig ist. Insofern geht es nicht bloß um Herrschaftsverhältnisse zwischen einzelnen Staaten, sondern es geht heute um die Beherrschung des Globus. Weltherrschaft. Interessanterweise, wie die Welt heute ausschaut, kollektive Weltherrschaft. Also über diese Sachen soll es nächstes Mal gehen. Ich soll den Dienstag noch ansagen, genau. Dienstag. Dienstag findet, ist es richtig, im Desi? Im Desi? 13. Nächster Dienstag. Dienstag der 13. Findet unser offener Termin für Neueinsteiger statt. Leute, die da jetzt mal reinschmecken und denen was dran quält. sind eingeladen hinzugehen und mitzudiskutieren. Nächstes Mal will man sich da die Gelegenheit nehmen, Sachen, die an dem heutigen Vortrag aufgetreten sind und vielleicht Fragen aufwerfen, durchzunehmen. Und wenn nicht, wenn kein Mensch mit Fragen kommt, dann wird dort geredet über Geld. Was ist das? Da habe ich ja heute schon eine Definition gegeben, aber da gibt es noch mehr dazu zu sagen. 20 Uhr. Um 20 Uhr in der Desi am Dienstag, dem 13. Februar. Gut. Soweit, so gut. Ansonsten soll der Vortrag auch zur Lektüre von diesem Imperialismus-Heute-Buch einladen, welches es hier am Büchertisch zu kaufen gibt.